Bianca Blöchel ist Survivability Coach. Mit ihr sprechen wir über Sicherheit und Chancenmanagement. Frau Blöchel, Sie sind Autorin, Speakerin und Sie coachen auch zum Thema Sicherheit und Chancenmanagement. Was sind denn überhaupt diese Begriffe Chancen und Sicherheit und wie stehen die denn in einem Zusammenhang?
Gute Frage. Ich möchte es aus dem klassischen gesellschaftlichen Blick heraus beantworten. Wenn wir Sicherheit jetzt mit hernehmen, können wir dahingehend unterscheiden in der äußeren Sicherheit. Dann können wir unterscheiden in der inneren Sicherheit, also die öffentliche Sicherheit. Dann haben wir die wirtschaftliche Sicherheit, was Arbeitsplatz angeht. Also Sicherheit hat schon einen ganz großen, komplexen Umfang, was es alles mit sich bringt. Aber tatsächlich jetzt, um die Sicherheit selber im Kern zu erfassen und entsprechend darzustellen, geht es auch um die Gefährdungsbeurteilungen dementsprechend, was dieser Kontext, dieser Themenbereich eben angeht. Ob es in der äußeren Sicherheit, in der inneren ist. So, und bei der Sicherheit selber, um die es mir geht, geht es ja um die eigene Person. Also jetzt um Sie zum Beispiel, um welche Sicherheitsaspekte da jetzt mit hineinfallen. Chancenmanagement wird auch oftmals gleichgesetzt mit einem Krisenmanagement. Also das heißt, jede Krise, so sagt der Volksmund ja auch, birgt auch eine Chance in sich. Krisenmanagement ist wiederum auch mit Risikenanalyse dementsprechend verbunden. Und infolgedessen sage ich auch, okay, du kannst schon auf deine Sicherheit eingehen, ja, und darauf auch pochen und sagen, ich mache jetzt nichts anderes, als wie in meinem eigenen Safehouse zu bleiben. Aber dann kann es eben auch passieren, dass man seine Chancen, die im Leben eben anschwirren oder ankommen wie eine Welle, eben verpasst, draufzusteigen und mitzusurfen. Also von dem her, wenn ich meine eigene innere Sicherheit habe, mein eigenes inneres Statement habe, dann weiß ich, was ich kann, dann weiß ich auch, was ich will, dann habe ich auch die Courage, dementsprechend diese Chance, die sich jetzt gerade eben bietet, jetzt wie auch beispielsweise bei euch, dieses Interview mitführen zu können, eben anzunehmen und zu nutzen, für sich zu nutzen. Rien ne va plus, voller Einsatz.
Sehr gut. Dabei bleiben wir noch eine Weile. Jetzt haben Sie den Arbeitsplatz angesprochen. Und gerade die Sicherheit im Arbeitsplatz hat immer mehr Bedeutung, ja? Weil man natürlich weiß, dort verbringt man meistens die meiste Zeit. Und wenn da was schief geht, ist es für die Gesundheit nicht ganz so optimal. Wie kann ich denn meinen Arbeitsplatz technisch oder auch baulich so sicher gestalten, dass ich dort auch wirklich lange und gesund arbeiten kann?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also nur mit einer einzigen Antwort kann man die nicht beantworten. Da gehören natürlich immer mehrere verschiedene Aspekte und Perspektiven mit hinzu. Bleiben wir bei dem Beispiel bei Ihrem Arbeitsplatz. Also wenn Sie jetzt genau Ihren Arbeitsplatz ja kennen, dann müssen Sie auch, welche Kunden, welche Kollegen, welches Publikumsverkehr kommt hier rein. Dementsprechend kennt man vielleicht auch diese Gewohnheiten von den Menschen, gerade von den Kollegen, aber auch von den Kunden. Also man weiß, mit wem das man es zu tun hat. Dann kann man seinen Arbeitsplatz eben anschauen, okay, würde denn da jetzt das Risiko oder die Chance bestehen, dass jemand zum Beispiel aggressiv reagiert, auf mich zukommt, gerade in meinem Bereich. Weil dann könnte man sich eben überlegen, okay, was bräuchte ich denn, wenn ich jetzt hier jemanden habe, den ich interviewe, der jetzt sogar total aggressiv auf mich wird und auf mich zugeht, ja, wie schnell reagieren zum Beispiel meine Kollegen, wenn ich rufe, hallo, oder Hilfe, oder einfach nur wie lange dauert es, dass die Kollegen, und reagieren sie überhaupt, dauert, dass die eben kommen zur Hilfe oder zur Unterstützung. Also diese Perspektiven kommen natürlich mit hinzu. Wenn wir jetzt einen großen Apparat haben, nehmen wir beispielsweise, kann sich vielleicht jeder auch was darunter vorstellen, nehmen wir beispielsweise das Arbeitsamt. Da haben wir einen Publikumsverkehr, das sehr divers ist. Ja, sehr unterschiedlich, rein von der Persönlichkeit her. Dann heißt es, ich habe auch als Arbeiterin im Arbeitsamt, habe ich sehr viele Kolleginnen auch im Gebäude selber. Gut, dann heißt es auch, ich habe auch, mittlerweile ist es ja schon so gängig, dass dort auch ein Sicherheitsdienst abgestellt ist oder dort mitarbeitet. Und dann gibt es eben auch so diese Situation, dass man sagt, okay, der Computer hat zum Beispiel einen Notrufknopf. Ja? Jetzt ist es so, dass allerdings, und jetzt kommt es wieder mit diesen Risiken zusammen, dass ich das sehr wohl mit überlegen muss, denn Ich weiß, dass ich ein technisches Hilfsmittel habe, wie zum Beispiel diesen Knopf, den ich drücke am Computer oder unter dem Tisch, wenn ich zum Beispiel tatsächlich dieses Gefühl habe oder jemand kommt auf mich aggressiv zu, dass ich diesen Knopf drücken kann. Dann stelle ich immer die Frage, es ist wunderbar, dass du einen Knopf hast, den du drücken kannst. Also bitte nicht triggern, diesen Knopf meine ich jetzt nicht, sondern diesen Notfallknopf. Jetzt kommt es eben darauf an, gut, dass du den hast, aber kennst du die Menschen, die dann kommen und dir helfen? Habt ihr euch überhaupt schon abgesprochen darüber, wenn jetzt zum Beispiel im Nebenzimmer der Kollege ist und sie jetzt schreien hört, ja, kommt der auch? Oder wie lange dauert es denn, dass der Sicherheitsdienst kommt? Wie laufen denn da die Notfallmaßnahmen? Ja? Kommt das an die Zentralstelle oder nicht? Viele verlassen sich dann einfach, ich habe einen Knopf, den drücke ich einfach und dann ist mir geholfen. Aber es kann eben auch ganz anders ausgehen, dass zum Beispiel jetzt der Sicherheitsmitarbeiter, wenn es nur einer ist, wenn es keine Zentralstelle ist, vielleicht gerade auf Streifengang am anderen Ende ist. Dann bedeutet es, okay, arbeitstechnisch, schau nochmal, wie steht denn dein Tisch? Kannst du denn auch selber flüchten? Kannst du auch jemand anderen zum Beispiel um Hilfe rufen oder dementsprechend um Hilfe bitten? Gibt es noch andere Wege? Und dann gibt es eben unwahrscheinlich viele, viele Maßnahmen, wo man eben darauf bauen könnte, rein aus der arbeitstechnischen Perspektive. Auch, also das fällt schon unter die Schutzmaßnahmen, auch was verhaltensbezogen angeht, von diesen Schutzmaßnahmen. Genau. Und organisatorische Schutzmaßnahmen, wenn man bedenkt, wenn viel Publikumsverkehr ist, dann ist es sehr laut, rein vom Lärmpegel her, dass man zum Beispiel auch organisatorisch schauen könnte, dass es ein schönes Ambiente ist, dass die Menschen, die Klienten, die Kunden sich dann oder das Publikum sich wohlfühlt und dementsprechend hier schon ein bisschen relaxter auch in das Gespräch reingehen würde. Das könnte man zum Beispiel auch von der organisatorischen Schutzmaßnahme her mitbetreiben. Also sehr umfangreich.
Das heißt, diese Schutzmaßnahmen, die es vielleicht sogar gibt, die ein Unternehmen initiiert hat, sind großartig. Nur man muss natürlich auch die Leute daraufhin so ein bisschen coachen, mitnehmen. Es nützt wahrscheinlich nichts, wenn man sagt, okay, hier ist dein Gefahrenknopf. Also wenn ich Sie richtig verstehe, braucht es schon auch mal Testläufe, Übungen, vielleicht auch Wiederholungen, dass man in der Gefahrensituation dann auch wirklich gut reagiert und jeder weiß, was er zu tun hat, oder?
Definitiv. Ich habe es selber auch eben durchgespielt in einer Institution. Und dort hat es geheißen, na, wir haben diesen Piepser. Also das heißt, das Gerät, wo man den Stöpsel rauszieht, ja, und der piepst eben schrillt ganz laut und dann kommen die Sicherheitskräfte. Okay, sage ich, wunderbar. Wie laufen die Wege? Also das heißt, wo ist die Türe? Denn dazwischen ist nämlich die Brandschutztüre vergessen worden. Also so laut schrillt es nicht. Tatsächlich habe ich das selber auch mit meiner Tochter ausprobiert. Meine Mutter ist mit meiner Kleinen eben spazieren gegangen und ich habe dieses Teil in einer Panda-Form gekauft für meine Tochter, für meine beiden Töchter. Und dann sagte ich, okay, jetzt sind die ein bisschen weiter vorne. Gino, probier's mal, zieh mal an. So, jetzt hat der ganz laut geschrillt, ja. Meine Mutter hat nicht drauf reagiert. Sie hat die Kleine an der Hand gehabt und ist weiter schön brav nach vorne gegangen. Das hat sie gar nicht interessiert, was dann hinten war zum Beispiel. Und dieses mit dem Gerät haben wir eben ausprobiert und dann war es eben so, Brandschutztüre war zu, der Sicherheitsdienst hat das nicht gehört. Dann bin ich vorgegangen, habe ich gesagt, haben Sie das gehört? Nö. Dann hat er kurz die Türe aufgemacht, dann hat er das Schrillen gehört. Ja, und was ist das? Weil die Absprache eben auch entsprechend nicht vor Ort war. Also wenn dieses schrillt, müsst ihr agieren, müsst ihr kommen. Und wenn, wie? Also es sind so diese kleinen Finessen. Ja, definitiv. Sollte abgesprochen werden.
Üben, üben. Jetzt haben wir gerade festgestellt, dass durch Arbeitsorganisationen, auch Arbeitsabläufe, natürlich Sicherheitsproblematiken entstehen können. Wie lassen sich denn solche Schwachstellen identifizieren? Das wäre so der erste Teil der Frage. Und dann der weitaus spannendere, wie kann ich diese Sicherheitsprobleme denn ja, relativieren? Wie kann ich die nichtig machen?
Man könnte es sozusagen sehen, dass man eine Taskforce organisiert, aufbaut, gerade was eben die eigene Sicherheit, persönliche Sicherheit dementsprechend angeht. Also es gibt ja schon Arbeitsschutzmaßnahmen, ja, also darauf ist auch von diversen Institutionen sehr viel Wert darauf gelegt, wie ist das Licht, wie sind die Räumlichkeiten, wie ist die Raumluft, der richtige Umgang mit dem Drucker, mit dem Computer, mit dem Bildschirm. Aber tatsächlich diese Gewaltschutz für Mitarbeiter, das ist noch nicht so zugänge. Und viele sagen eben, ich fühle mich sicher, ich brauche das gar nicht. Denn ich habe meinen Sicherheitsdienst und ich habe meinen Notfallknopf. Das heißt also, die Bereitschaft, diese Sensibilität ist noch gar nicht eigentlich zugänge, dass man eben sagt, ja, ich möchte bitte sowas, nicht nur auf Deeskalation, sondern die internen Betriebsabläufe werden auch ganz interessant. Dieses fehlt noch.
Okay, gut, da kann man ja dran arbeiten. Die meisten Sicherheitstrainings setzen ja auf Deeskalationsstrategien. Wie gut funktioniert denn dieser Ansatz auch von Ihrer Erfahrung her und wo stößt dieser an seine Grenzen?
Spätestens dann, wenn eben eine zweite Person mir gegenüber sitzt. Denn erstens, ich kenne sie nicht. Zweitens weiß ich nicht, was Sie für eine Stresstoleranz haben, ja? Und wie weit das Ihre Bewältigungsstrategien ist, wie Ihre persönliche Einstellung zu bestimmten Themenpunkten ist. Das heißt, also wenn ich etwas sage, was vielleicht nicht gerade Ihrem Sinne entspricht, ja, dann könnte es sein, dass ich Sie damit praktisch aggressiv mache. Tatsächlich ist es mir selber in meinem Coaching-Gespräch passiert, dass ich mit einer einzigen Frage einen Klienten getriggert habe, der hochaggressiv war, mich zuerst beschimpft hat und ich dementsprechend gesagt habe, okay, du als Meisterin der Deeskalation, bist der Aggressor, du rufst jetzt deine Kollegin, die zufälligerweise gerade in der Nähe war, und habe sie praktisch mit herangezogen, damit sie, diejenige, die auf den Eintrag gemacht hat, worauf dieser Konflikt eigentlich oder das Ganze eskaliert ist, zu uns kommt, damit sie die Situation löst und ich als Aggressor draußen ist, damit sich dieser Mensch praktisch wieder beruhigen kann, ja, dass ich draußen bin. Nur diese Handlungsmaßnahme habe ich wohl ohne die Rechnung mit der Person gemacht. Denn als ich gesagt habe, gut, ich lasse euch das jetzt klären, ich stehe jetzt auf, ich gehe jetzt dabei raus, war derjenige nicht begeistert davon und hat gesagt, nein, Sie bleiben hier. Und ich sagte, okay, ich sehe jetzt das besser, wenn ich gehe. Allerdings hat er dies auch wieder nicht als positiv empfunden, als ich aufgestanden bin. Hatte mich dann praktisch in meinen Schal gegriffen, hat einen Würgedrehgriff gemacht, mich runtergerissen und dann hing ich erstmal so da. Ja, und dann eben arbeitstechnisch. Ja, das ist eben ganz besonders wichtig, sich den Arbeitsplatz vorher eben auch anzuschauen und dementsprechend auch zu stellen. Denn mein Arbeitsplatz, dann war hier eben praktisch schon der Schreibtisch hinter mir so vor die Wand. Man kennt vielleicht noch diese alten Metallarmlehnstühle, ja, also links und rechts gleich die Armlehne. Und das hatte er auch. Und dementsprechend war ja gleich in diesem Sinne, war ja er gleich gesessen. Also rein von der Sicherheit betrachtet, ganz schlecht aufgestellt. Doch jetzt kommt's, man lebt praktisch damit, man stumpft ab, man schaut nicht vielleicht selber auch drauf, obwohl man es weiß. Ja, und dann hat es eben auch in dieser Situation geheißen, du musst jetzt praktisch raus und du musst weitermachen. Das ist eben auch mein Themenpunkt, wo ich sage, du musst schnell von der Reaktion in die Aktion gelangen. Aber zurück zu der Frage, also Deeskalationsmaßnahmen finde ich hervorragend, finde ich klasse. Ja, tief durchatmen, lass dich nicht reizen. Immerhin besser und dann das Ganze noch vielleicht noch mal ein bisschen für sich selbst mit Humor nehmen und dann weitergehen. Das geht so lange gut, bis wieder andere mitspielt. Doch was mache ich dann, wenn meine Deeskalationsmaßnahmen nur eben auf diese Weise eben ausgelegt worden sind? Ja, was mache ich aber in der Situation, wenn er nicht mehr kooperativ ist und dann nicht mehr mitspielt? Und da hat Axel Roth eine Tit-for-Tat-Strategie entwickelt, also vom Schachspielen her. Und zwar kooperiere so lange, spiele so lange mit, wie der andere mitspielt. Geht er einen anderen Weg und spielt er nicht mehr mit, ist er nicht mehr kooperativ, dann musst auch du eine neue Strategie praktisch vorgängig haben, vorrätig haben und dann eben agieren können. Und das heißt beispielsweise auch, den Konter geben, sei es jetzt verbal oder bei einem körperlichen Angriff, eben auch da die Stirn zu bieten und dem Ganzen standhalten zu können. Ja? Und dann, je nachdem, wie die Situation eben ist, es kommt immer darauf an, zum Beispiel auch dann sagen, okay, jetzt gehe ich wieder einen Schritt zurück, das ist eben auch die Kunst und jetzt bin ich wieder ganz lieb und deutlich und dann kann das Ganze auch wieder eine andere Wendung bekommen. Genau, also es kommt darauf an.
Ist in der Tat, bin so ein bisschen geschockt, eine ganz schön gefährliche Situation. Und mit Ihrem Hintergrund bin ich mir relativ sicher, dass Sie sich daraus lösen konnten. Aber für jemanden, der vielleicht nicht so fit ist körperlich, ist es wahrscheinlich schwierig. Denn Sie waren bei der Bundespolizei, Sie waren Personenschützerin, Sie haben nationale und internationale Titel im Kampfsport Jiu-Jitsu. Also ich glaube, Sie konnten diesen Menschen die Stirn bieten. Aber wie lässt sich denn dieses Gespür für Gefahren, wie kann ich das trainieren und auch die richtige Reaktion auf Gefahrensituationen? Denn ich meine, Sie haben ja super viel Erfahrung und er ist trotzdem irgendwie ausgetickt.
Ja, definitiv. Es ist auch wieder eine sehr umfangreiche Frage. Also wo, wann erkenne ich Gefahren? Das heißt auch, was sind für mich selber dann die Gefahren? Wie definiere ich eine Gefahr? Was wäre für mich selber denn gefährlich? Und wenn dieses dann praktisch eintritt, dass ich sage, okay, die Situation kommt mir nicht ganz geheuer vor, das ist auch von der Intuition, vom Bauchgefühl her, auf das unbedingt hören, wenn man jetzt sagt, ich will heute nicht diesen Weg gehen, ich will heute einen anderen Weg gehen, nicht sagen, was hast du jetzt für Gedankengänge, sondern sagen, okay, ich vertraue mir selber, ich gehe mal die andere Richtung. Wenn man dementsprechend in dieser Situation ist, wie jetzt in dem Fall, wo ich geschildert habe, war es so, dass ich ja das vorher nicht so erkannt habe, dass der Level war sofort da. Und ich meine, ich habe ja mit diesen Menschen schon vorher lange Zeit zusammengearbeitet und es war nie diese Anzeichen, dass er so aggressiv sein kann und so reagieren kann. Und bis dato, und jetzt kommt es wieder, man stumpft ab dann mit der Zeit, hatte ich ja schon dementsprechend 1,5 Jahre mit ihm Kontakt. Und dann ist man natürlich überrascht. Also noch einmal die Frage, wie kann man es erkennen? Es kommt wieder auf die Situation drauf an. Wie definiere ich es selber? Ist mir schon unwohl, wenn ich alleine die Straße entlang gehe und da kommt jetzt jemand raus, ist das für mich schon gefährlich? Dann heißt es ja, dann hab 8 Stellungen, okay? Das Gefahrenradar aktivieren, von wegen aufmerksam sein, zu beobachten, vielleicht auch vom hinteren Level her. Man hat hinten zwar keine Augen, aber man bekommt es oder man kann das schon spüren. Kommt jetzt noch jemand näher auf mich zu, dann drehe ich mich lieber einmal um und gehe ich dann vor. Wie kann man das trainieren? Indem man sich schon selber mal bewusst wird, eben welche Gefahren das ich habe, welche das auf mich zukommen, schon vom Alltag her, oder was könnte denn passieren? Das ist tatsächlich ein Schauspiel, aber nicht nur aber, sondern die Krux dabei ist, dabei nicht in Angst zu verfallen, wie schlecht das die Welt ist. Denn daraufhin sollte es nicht laufen. Nein, es gibt gute Menschen. Es ist nicht überall eine Gefahr. Aber infolgedessen sich schon mal bewusst zu sein, was wäre, wenn? Und sich darüber mal Gedanken machen, dann ist es schon mal im Gehirn und dann ist es schon mal im Bewusstsein. Und dann macht man sich schon mal vielleicht eher Gedanken, was man denn tun könnte, gerade in solchen Situationen. Und wenn man dann eben mitbekommt, da fehlt noch etwas an Know-how, da bräuchte ich noch was, dann kann man sich eben dementsprechend informieren und dann die entsprechenden Wege weiter einschlagen.
Jetzt haben Sie uns erzählt, Sie haben 2 Töchter. Ja? Wie alt sind die? In welchem Bereich?
Eine ist 6 Jahre und die andere wird jetzt 13.
Okay. Wie sensibilisieren Sie Ihre Kinder, Ihre Töchter zum Thema Sicherheit?
Oh, ich glaube, meine Kinder haben es ganz schlecht
erwischt. Okay.
Ja, das ist eben auch eine ganz große Kunst. Und deswegen auch Sicherheits- und Chancenmanagement. Das heißt also schon, auf die Sicherheit auch schauen, den Kindern so viel mitzugeben, um auf sich selber Acht zu geben. Aber dabei sie nicht in ihrer Persönlichkeitsentwicklung so stark einzuschränken, dass sie selber eine starke Persönlichkeit werden und ein eigenes Standing Statement eben abgeben können, um damit praktisch eine Chance für ihr Leben zu minimieren oder vielleicht gar zu zerstören oder Hindernis reinzustellen damit. Also das ist tatsächlich eine große Kunst. Und tatsächlich, ich weiß, wie dunkel das es sein kann und ich weiß um bestimmte Tätervorgehensweisen durch eben meine lange Arbeit und mit den Ehrenämtern, wo ich hatte. Und ich weiß, was alles möglich ist. Also es ist auch für mich eine Kunst, dementsprechend nicht alles negativ zu sehen, sondern eben auch positiv. Aber trotz alledem, wo ich dann auch sage, okay, Gina, Folgendes. Wenn wir in einem bestimmten Gebiet zum Beispiel mit den Fahrrädern durchgefahren sind und die Kleine war jetzt zum Beispiel noch in meinem Kindersitz hinten drauf und die Gina konnte ja schon praktisch mit einem richtigen Fahrrad fahren und wir fahren eben da durch den Stadtpark und da sind doch bestimmt Personengruppen, wie auch immer, und da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, okay, was machst du denn eigentlich, wenn tatsächlich eine Gruppe einmal auf dich zukommt, du hast 2 Kinder, was kannst du tun? Und dann habe ich mit der Gina tatsächlich explizit ausgemacht, Gina, wenn ich dir schreie, dann hast du stehen zu bleiben, wenn du auch mitkriegst, dass ich stehen bleibe. Ich tue die Tools raus, du nimmst die Tools, du schmeißt das Fahrrad weg, nimmst sie an der Hand und gehst darüber, also überall, wo es praktisch Menschen gibt und holst dann Hilfe. Ja, und du, Mama? Sag ich, naja, ich bin dann beschäftigt, dass ich die Toilette aufhalte.
Genau. Wie viel schaffen Sie denn?
Ich glaube, also das ist das Löwenherz von jedem Elternteil, ja. Also da wird man schon Potenzial dann auch mitbekommen und selber auch wieder das Thema eben, man denkt nicht an sich selber, sondern eben um den Schutz von den Kindern. Das Spannende tatsächlich ist, dass wir tatsächlich so eine Gruppe hatten. Und es ist tatsächlich so vorgekommen, nur nicht mit dem Fahrrad, sondern mit dem Auto. Also es muss jede Mutter, jeder Vater, also jede Familie für sich selber entscheiden, wie weit gehe ich, was tue ich oder wie handle ich das. Und tatsächlich, da kam eine Gruppe auf uns zu. Wir waren gerade aus dem Aussteigen aus unserem Auto. Und die kamen auf uns zu und dann habe ich eben auch gesagt, Gina, sie hat ihre kleine Schwester genommen und hat sich hinter mich gestellt. Und dann haben wir erstmal eben abgewartet, aber das war dann eben schon mit drinnen. Solche Kennwörter sind zum Beispiel auch ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wenn irgendjemand Fremdes eben kommt und dich abholt und jetzt auf einmal sagt, ich bin der Bekannte von deiner Mutter und deine Mutter ist zum Beispiel im Krankenhaus. Dann kann man sagen, okay, gut. Ich gehe jetzt zum Beispiel zu der Direktorin in die Schule wieder zurück, wie auch immer, und sage, ich möchte bitte meine Mutter anrufen oder sie ist im Krankenhaus, ich brauche Unterstützung, also nicht nur einfach blindlings. Aber wenn es tatsächlich der Fall ist, dass ich jetzt praktisch jemanden beauftragt habe, dann sage ich, bitte sag das, dann weiß sie Bescheid. Das sind kleine Defizite, also Sachen, wo man eben tun kann. Genauso, wenn sie jetzt im Dunkeln eben, gerade zur Winterzeit, selber zum Bus geht, zur Bushaltestelle geht, gerade auch da sagen, okay, wenn dies und das ist, dann ist deine Verhaltensweise so.
Super, Frau Blöcher, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren beim Business Talk am Kudamm. Selbst ich habe heute einiges gelernt und ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Ich danke auch.